Halleluja. Komm, lass uns nochmal ganz ausstrecken im Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist heute Morgen, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du weißt, was jeder braucht, auch die im Internet zuhören, auf der CD. Vater, ich bete, dass wir in das Jahr 2020 voller Erwartung reingehen, voller Glauben, voller Liebe, voller Begeisterung von dem, was du tust. Papa, danke, dass wir das Recht auf Veränderung haben, dass keiner so bleiben muss wie es, sondern dass du mit uns vorwärts gehst und dass du uns veränderst, dass wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Heiliger Geist, danke, dass du auch die Herzen jetzt öffnest, dass dein Wort auf einen guten Ackerboden fällt, Frucht hervorbringt für jeden von uns und für die Menschen, die in unserem Leben sind. Danke, Jesus, dass du alles vollbracht hast für uns. Danke, dass wir frei sind, dass wir mit dir vorwärts gehen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke für Ruhe jetzt in unserem Herzen, in unseren Gedanken. Danke, dass die Welt jetzt stille wird und dass der Geist voll aktiv ist, jetzt zu empfangen, in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Wow, schon wieder ein neues Jahr, gell? Das geht so schnell, oder? Hab gedacht, am Silvester, das war doch erst vor 3 Monaten oder so. Und schon wieder ein neues Jahr. Wow. Ich bin ja kein Freund von so Jahreslosungen. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Aber ich spüre dieses Jahr, dass etwas ganz gewaltig sich bewegt in der Himmelswelt. Ich spüre, dass Gott was vorbereitet hat in der Himmelswelt. Und ich glaube, dieses Jahr werden gewaltige Dinge passieren. Und ja, mich begeistert es euch nicht. Aber ich glaube, dass Dinge sich verändern werden wie nie zuvor. Wisst ihr, wir haben alles. Wir haben genug Finanzen. Wir haben genug Ressourcen. Diese Welt hat alles. Das Einzige, was zur Neige geht, ist Zeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Zeit geht zu Ende. Gott hat Zeitpunkte gesetzt und jetzt ist noch Zeit, wo wir Menschen erreichen können, wo wir den Emmertsgrund Heidelberg erreichen können, die ganze Region, wo wir Zeugnis geben können. Wisst ihr, die Menschen kamen zu Jesus und sagten, wo ist das Himmelreich? Und Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe zu euch herbeigekommen. Und sie sagten, wo? Und hat Jesus gesagt, es ist nicht so, dass man es sehen wird oder sagen wird, hier oder da. Er meinte sich selbst. Er war ein Himmelsbürger. Und er brachte das Himmelreich den Menschen nahe. Jeder Mensch, der in Kontakt mit Jesus kam, kam in Kontakt mit dem Himmelreich. Und jeder Mensch, der mit dir in Kontakt kommt, erlebt dasselbe, wenn du das zulässt. Sei denn, du bist bockig, trotzig, zornig, dann erleben sie nicht so sehr viel vom Himmelreich. Stimmt's? Als Barbara und ich nach Amerika sind mit der Bundeswehr, mussten wir mehrere Verpflichtungen unterschreiben. Und zwar, dass wir uns anständig verhalten in Amerika. Dann heißt es nämlich nicht, oh, der blöde Thomas Bauer aus XY. Da heißt er, die doofen Deutschen. Versteht ihr? Wir hätten den Ruf der Deutschen schlecht gemacht, wenn wir uns negativ verhalten hätten. Wisst ihr, dass das für uns als Christen dasselbe ist? Wenn sich ein Christ nicht benimmt, heißt es nicht, der blöde Thomas aus Heidelberg. Die sagen, oh, die Christen, gucke mal. Und die wollen Christen sein. Und die wollen gläubig sein. Wisst ihr, du bist ein Zeugnis, ein lebendiges Zeugnis. Ich habe es heute Morgen mit Leuten in der Küche gehabt. Wisst ihr, in Afrika funktioniert Evangelisation ganz einfach. Du musst einen heilen und dann innerhalb 10 Minuten weißt du das ganze Dorf und alle kommen. Das funktioniert hier nicht. Du kannst ja draußen jemand heilen und dann sagen die, naja, vielleicht hat er gar nichts gehabt. Vielleicht war das ja auch gar nicht schlimm und so. Weißt du, wir leben in einer Kopfnation, nicht in einer Herznation. Und hier in Europa merke ich und in Deutschland immer wieder, Evangelisation funktioniert 1:1. Deine Arbeitskollegen beobachten dich, deine Nachbarn beobachten dich, deine Familie beobachtet dich. Und so wie du dich verhältst, bist du Licht oder Finsternis. Dann bist du anziehend oder abstoßend. Dann kommen die Fragen in ihnen hoch oder die wollen weglaufen von dir. Je nachdem, wie wir uns verhalten, ist eine Mordsherausforderung. Weil uns geht's auch nicht immer gut. Wir sind auch nicht immer Halleluja, wisst ihr das? Aber ich weiß eins, der in mir lebt, ist stärker als der in der Welt ist. Und wenn ich auf den Heiligen Geist in mir schaue und sage, Heiliger Geist, öffne du meinen Mund. Oder auch mal zu sagen, Heiliger Geist, lass jetzt ja meinen Mund zu. Denn mein Herz bockt gerade. Lass mich jetzt nicht sagen, wofür ich mich noch 3-mal entschuldigen muss. Stimmt es? Der Zorn eines Menschen vollbringt nicht das, was in Gottes Augen wohlgefällig ist. Im Dezember hat mir jemand ganz stolz die neue Jahreslosung gezeigt. Boah, ist mir schlecht geworden. Pff, ich dachte, oh, können Blinde Blinde führen. Die Jahreslosung ist, Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Was ein Schwachsinn. Überall auf den Kalendern und überall steht es. Leute, ich mache mich nicht lustig über die, die das gemacht haben, aber die verstehen viele Dinge nicht. Wir müssen die Bibel lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Und als Jesus noch lebte, war niemand wiedergeboren. Und auch dieser Mann, der diesen Ausspruch machte, war nicht wiedergeboren. Versteht ihr? Warum soll ich von einem nicht wiedergeborenen Menschen eine Jahreslosung für Christen machen? Der kann genauso gut sagen, das Wetter wird dieses Jahr ganz schlimm. Das ist die Jahreslosung. Das, wisst ihr, alles, was nicht vom Heiligen Geist geboren ist, ist null, es ist nichtig. Es ist Holz, Heu und Stroh. Und ich glaube, wir brauchen keine Jahreslosung. Wir haben eine Jahreslosung, eine Lebenslosung in uns drin, das ist der Heilige Geist. Das ist der Geist, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Amen. Bin noch gar nicht bei meinem Thema, ist noch die Einleitung. Aber ich merke, Gott ist derselbe. Wisst ihr, und wenn du Hunger hast, kriegst du immer mehr. Wenn du Hunger hast, kriegst du immer mehr. Ich hatte früher einen Schulfreund, dessen Mama war Italienerin. Da bist du nie gegangen, ohne dass du gegessen hast. Damas, kommst du, machst du noch eine Wurst? Willst du noch diese? Willst du noch das? Ich dachte, boah, ich geht nicht. Komm, noch eine Male, kriegst du noch Spaghetti, komm. Oh, da bist du immer raus. Wisst ihr, wir als Christen sollen auch hungrig sein. Ich merke es so im Geist, wenn ich zu Gott sage, jetzt ist genug, dann lässt es so nach. Wenn ich aber hungrig bleibe, kommt immer mehr. Noch eine Offenbarung. Da lese ich zum 300 Mal dieselbe Bibelstelle, auf einmal geht das Licht an. Und ich staune Bauklötze, was da in der Bibel steht. Sag ich, 1000 Mal berührt, 1000 Mal ist nichts passiert. Und dann einmal gelesen, pff. Warum? Weil der Heilige Geist die Power dahinter ist. Er ist der Autor, er ist der Schriftsteller der Bibel. Er ist der, der das Wort lebendig macht, auch in deinem Leben. Amen. Ich glaube, dieses Jahr wird viel passieren, auch prophetisch. Und ich merke, die Grauzone verschwindet. Ich habe einige Gespräche gehabt mit Pastoren übers neue Jahr rein und so, mit geistigen Leitern. Sagen sie, Thomas, was passiert denn, was ist denn los? Da hat der Heilige Geist mich erinnert an eine Predigt vor ein paar Jahren. Vielleicht können der ein oder andere sich erinnern. Ich gesagt, diese Hand ist schwarz. Stellt euch die schwarz angemalt vor, diese weiß. Wenn ich so mache, was seht ihr von beiden? Ihr seht grau. Und so war die ganze Welt bisher. Vor 10 Jahren oder 20 Jahren konntest du jemand erzählen, ich bin Christ. Ja, schön für dich. Heute sagst du jemand, ich bin Christ, dann sagen sie, oh wow, oder, hör mir auf mit dem Mist. Es gibt keine Grauzone mehr, Leute. Und es ist ein Endzeitphänomen. Es muss so sein. Es trennt sich der Spreu vom Weizen. Es trennen sich die Schafe von den Böcken. Und ich erlebe manchmal, dass du Leuten von Jesus erzählst und die fragen sofort, wo kann ich mich bekehren? Und andersmal werden sie richtig aggressiv, dass sie dich fast anspringen und dir drohen, dass sie dich hauen, wenn du nicht still bist. Wir leben in dieser Zeit. Weil die Zeit immer weniger wird, muss Gott Dinge beschleunigen. Ich erlebe hier Menschen, die sich hier reinbekehrt haben, die lernen in 3 Jahren, wo ich 30 Jahre für gebraucht habe. Warum? Nicht, weil Gott die mehr liebt, sondern weil er die 30 Jahre nicht mehr hat, um sie genauso lange durch die Schule gehen zu lassen. Versteht ihr? Wir leben in einer Zeit, wo Dinge immer schneller werden. Das merkt ihr ja auch. Schon wieder ein Jahr rum, schon wieder eine Woche rum, schon wieder ein Monat rum. Irgendwie geht es alles so rasend schnell. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, füllt euch nicht mit den Nachrichten aus dieser Welt. Füllt euch nicht mit dem Mist, was in den Nachrichten kommt. Nichts davon ist wahr. Der Geist der Lüge regiert über die ganze Presse. Das ist nun mal so. Ich würde euch gerne was anderes sagen. Füll dich mit dem Wort Gottes. Füll dich mit dem, was Jesus sagt, was seine Zusagen sind. Andi hat's vorhin gebetet. Gott ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das konnte er gar nicht wissen. Draußen in der Küche, wo ich gebetet habe, hat der Herr mir das bestimmt 10-mal wiederholt. Ich bin derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Warum sagt er uns das ständig? Wisst ihr, die Bibel sagt, ich bin jung gewesen und alt geworden, aber ich habe nie einen Gerechten um Brot betteln sehen. Und auch nicht seine Kinder, denn der Segen des Herrn liegt auf ihnen. Was erwartest du? Beschäftigst du dich mit der Rente? Oh, ich krieg keine Rente mehr. Ich muss Flaschen sammeln. Wisst ihr, das ist nicht von Gott. Das ist nicht Glauben. Wisst ihr, dass das volle Maß des Glaubens in unser Herz hineingelegt ist? Das volle Maß des Glaubens ist in dir. Du brauchst nicht bitten, dass du mehr Glauben bekommst. Das ist Schwachsinn. Ich habe das jahrelang gebetet, bin von einem Leiter und von einem Pastor zum nächsten. Habe ich gesagt, Bruder, wie kann ich mehr Glaube? Ha, du musst halt glauben. Hä? Sag, ja, wie komme ich da rein? Ha, du musst halt mehr Wort lesen. Sag, das mache ich doch schon dauernd. Ja, du musst halt glauben, was du liest. Sag, wie mache ich denn das? Wisst ihr, das ist alles Quark mit Soße. Es hält dich in dieser Schleife drin. Du fährst in den Kreisverkehr und kommst nicht mehr raus. Du findest den Ausweg nicht. Und irgendwann hört ich eine Predigt. Arnold Schwarzenegger hat dieselbe Anzahl der Muskeln wie du. Und habe ich gedacht, ja, nee, vielleicht, doch, ja. Und habe ich verstanden, der hat nicht mehr Muskeln. Ich habe früher immer gesagt, Bodybuilder haben mehr Muskeln. Ich habe früher auch Kraftsport gemacht. Habe ich immer gesagt, die haben mehr Muskeln nicht. Das stimmt aber gar nicht. Die haben dieselbe Anzahl Muskeln. Jeder Mensch hat dieselbe Anzahl der Muskeln. Seine sind nur trainiert, meine nicht. Oder nicht so. Im Geist, im Glauben ist es dasselbe. Deswegen ist so ein Bibelvers, Herr, hilf meinem Unglauben, absoluter Schwachsinn für eine neue Schöpfung. Stimmt es? Genauso wenig, wie du beten kannst, Herr, lieb mich mehr. Das ist ein Schwachsinnsgebet. Herr, segne mich mehr. Das ist ein Schwachsinnsgebet. Das sind alles Gottes Fakten, die dir schon gehören. Amen. Wenn wir es nicht glauben, erleben wir es nicht. Dann meinen wir, der hat's nicht. Den liebt Gott mehr, den nicht. Mich liebt es so einigermaßen. Das ist nicht die Wahrheit. Jeder hat, was er glaubt. Und wenn du Gott glaubst und seinem Wort, wirst du erleben, was da drin steht, welche eine Fülle da drin ist. Egal, ob du 6 oder 60 bist. Oder ob du reich oder arm, gebildet oder nicht. Egal. Gott ist treu, Gott ist derselbe. Zugang zum Glauben haben alle. Smith Wigglesworth war ein Klempner. Und der Heilige Geist sagt zu ihm, als eine Mama kommt mit dem toten Baby, nimm das Baby am Bein und wirf's gegen die Wand. Gott braucht manchmal Klempner, die nicht nachdenken. Die einfach das Baby nehmen, das tot ist, und werfen es an die Wand. Bupp, das fällt runter und fängt an zu schreien und lebt wieder. Dein Verstand sagt, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Das könnte sterben. Nee, du hast was nicht verstanden, das war schon tot. Amen. Das sind Geschichten, wenn du das liest, da ist dein Verstand. Hä? Tilt error. Aber der Heilige Geist verlangt manchmal Dinge von uns, die für uns verrückt sind, aber er hat ein Ziel, ein Plan, ein Resultat. Er will wohin mit uns? Amen. Auch mit dir, mit mir. Wir gehen auf einem Weg. Und auf diesem Weg, wo wir gehen, hat der Heilige Geist einen Plan. Andi hat euch gerade gefragt, glaubt ihr, dass Gott jeden Tag für euch geplant hat? Steht sogar im Wort, alle Tage deines Lebens stehen in meinem Buch. Die Frage ist, lieben wir leere Seiten oder volle Seiten? Wollen wir, dass da nicht viel steht? Frühstücken, gähnen, hinlegen, schlafen. Wow, toller Tag. Oder wollen wir, hey, Zeugnis gegeben, Bibel gelesen, gebetet, eine befreit, einen Toten auferweckt. Dann hast du einen actionreichen Tag, da wird's dir nicht mehr langweilig, oder? Amen. Amen. Hoffnung für alle heute. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Mein Thema heute ist Freude. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Und da heißt es, freut euch zu jeder Zeit. Ich höre nicht ein Amen, habe ich erwartet. Freut euch zu jeder Zeit. Amen, Thomas, du kennst mein Leben nicht. Du kennst meinen Chef nicht und meine Schwiegermutter auch nicht. Das will ich auch gar nicht, das ist dein Leben. Amen, aber ich kenne einen Jesus und einen Heiligen Geist und die sind für dich und die sind stärker als deine Schwiegermutter, als dein Chef, dein Nachbar oder sonst irgendjemand. Amen, freut euch alle Zeit. Was sage ich euch immer, wie weit ist es entfernt? Alles eine Entscheidung entfernt. Du kannst morgens aufstehen und sagen, das ist ein blöder Tag. Halleluja, das wird der gesegnetste blöde Tag sein, den es gibt. Stimmt's? Du kannst morgens aufstehen und sagen, der Tag wird heute richtig super. Und dann kannst du, wenn du das sagst, der Tag wird richtig super und du erlebst ein paar negative Sachen, wird der Tag deswegen nicht schlecht. Weil du herrschst im Leben an Christi statt über jeder Situation, wenn du das willst. Du kannst sagen, okay, der hat mich gerade beleidigt, segne ihn, Halleluja, ich gehe weiter. Ich schüttel den Staub von mir ab, ich nehme die Bitterkeit nicht mit. Der kann seinen bitteren Tee selber trinken, ich bleib bei Tee online. Halleluja, nach oben. Amen. Amen. Halleluja. Freut euch zu jeder Zeit. Freut euch zu jeder Zeit. Luther sagt, seid alle Zeit fröhlich. Ist das nicht interessant? Ich frage mich, warum so viele Christen depressiv sind. Warum es denen allen nicht gut geht. Warum die immer schlechte Tage haben statt gute. Irgendwas stimmt nicht. Entweder ist Gott ein Lügner oder die sind zu doof, um das zu nehmen. Oder es nur für bestimmte Leute. Wenn es da steht, freue dich zu jeder Zeit. Wenn du Paulus anschaust, sein Leben. Ein paar Mal von den Toten aufgestanden. Nach jeder Steinigung fröhlich wieder aufgestanden. Oh, ich bin wieder da, weiter geht's zur nächsten Steinigung. Ich weiß nicht, ob das lustig ist. Oder Verfolgung, Hunger und was er alles erlebt hat. Aber er sagt, ich bin fröhlich alle Zeit. Was hatte er, was wir vielleicht noch nicht ganz verstanden haben? Weil wir haben es ja auch. Wir haben auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Ich habe euch das Zeugnis schon ein paar Mal erzählt. Das hat sich bei mir eingebrannt wie so ein Brandzeichen. Bin morgens aufgestanden, keine Ahnung warum, Kaffee, geduscht. Und dann stehe ich unter der Dusche und denke, heute ist ein X-Tag. Alles blöd, gar keine Lust, keine Motivation, gar nichts. Kennt ihr das sowas? Auf einmal sagt eine Stimme zu mir, warum sagst du das? Ich habe so laut vor mich hingedacht. Dann habe ich mich selber gefragt, Thomas, warum sagst du das? Der konnte es mir nicht beantworten. Der wusste nicht, warum. Thomas Geist fragte Thomas Seele, Seele, Thomas Seele, warum jammerschen schon wieder? Sei fröhlich und lobe den Herrn. Da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich? Dann habe ich mich entschieden, unter der Dusche noch, während das Wasser lief. Manchmal gut, wenn alles wegwischt. Habe ich gesagt, ich kann mich jetzt auch entscheiden, fröhlich zu sein. Ja, das probiere ich jetzt mal aus. War das erste Mal in meinem Leben, wo ich das gecheckt habe. Habe ich gesagt, heute ist ein guter Tag, mir geht es wohl, Jesus ist für mich, wer kann wider mich sein? Wow, die Sonne scheint, mir geht es gut. Und dann bin ich aus der Dusche raus. Und dann habe ich gemerkt, so nach ein paar Minuten, ich pfeife, ich bin gut drauf. Und dann habe ich gedacht, ich habe einen Lattenschuss, ey. Wenn ich das vor ein paar Minuten jemand erzählt oder meine Frau daheim gewesen wäre, die gesagt, sag mal, spinnst du? Du stehst gerade unter der Dusche, jammerst drum, dass die Welt so schlecht ist. Da kommst du raus, machst. Was ist passiert? Ein Sinneswandel. Ich habe die Gedanken, die etwas mir geben wollte, wo auch immer die her waren, nicht mehr akzeptiert und habe mich entschieden, dass der Tag gut wird. Und dann wurde der Tag gut. Amen. Leute, das liegt an dir. Du kannst jetzt aber auch Mechanismen dir antrainieren. Oh, ich rufe meine Schwester Gabi an, die kann so gut beten, die soll mal für mich beten. Dann fahre ich zu meiner Hauskreisleiterin Uschi, die kann mir die Hände auflegen. Dann fahre ich beim Pastor vorbei, der soll mich salben mit seinem geilen Salböl. Und dann, vielleicht könnte es sein, dass es besser wird. Dann gehe ich noch zum Befreiungsdienst, spuck so eine Tüte voll, dass alle Dämonen raus sind, die da gar nicht drin sind. Wisst ihr? Ich merke, die Bibel ist so einfach, dass es immer einen Religiösen braucht, der sie kompliziert macht. Stimmt's? Wenn Gott für uns ist, wer kann? Wenn Gott uns nicht mehr verdammt, wer kann uns dann verdammen? Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn wir Verdammnis zulassen, fängt immer ein Gedanken an. Dann haben wir das zugelassen, nicht Gott. Und natürlich nach einer Weile, wenn die Gedanken in dir aktiv sind, verbinden sie sich mit deinen Emotionen. Dann spürst du plötzlich die Verdammnis. Und wenn du da nicht aufpasst, tappst du in die Falle des Feindes, der dir sagt, na, spürst du es, was Gott dir zeigen will? Und Gott will dir gar nichts zeigen. Gott will dir das Kreuz zeigen. Die Woche habe ich jemand erklärt, habe ich gesagt, weißt du, wenn uns Gott anschaut, ist es wie eine Sonnenbrille. Und die Sonnenbrille ist wie so ein Fensterglas. Kennt ihr das Fenster? So Doppelglas, da ist Gas drin und es isoliert. Und in Gottes Brille ist das Blut Jesu drin. Und wenn er dich anschaut, schaut er zuerst durch was? Durch das Blut des Lammes. Und dann sieht er dich. Und dann sieht er da gar keine Sünde mehr, weil das kann er gar nicht. Das ist unmöglich. Wenn durch das Blut des Lammes Gott dich anschaut, kann er keine Sünde mehr sehen. Er sieht auch keine Flecken, keine Runzeln. Muss noch öfters drüber predigen. Weißt du, dass dasselbe bei dir ist, wenn du andere Menschen anguckst? Bei jedem Menschen, den du anguckst, siehst du was, glaub's mir. Du siehst bei mir Fehler, ich sehe bei dir Fehler. Wenn wir da drauf schauen, werden wir uns ablehnen irgendwann. Der ändert sich ja gar nicht. It's not your business. Petrus sagte zu Jesus, was mit dem da? Was geht es dich an? Ich liebe die Antworten von Jesus. Was geht es dich an? Stimmt's? krassere Antworten wie Jesus hat noch nie ein Mensch auf dieser Welt gegeben. Manche Leute erzählen mir immer, der liebe Heiland, der war nicht weder der Heiland noch war der lieb. Der Jesus war überhaupt nicht lieb, wisst ihr das? Der war Liebe. Aber lieb sein ist bei der Welt doof sein. Die Oma ist so lieb, die gibt mir immer einen Fünfer, auch wenn ich sie verarsche. Lieb sein ist nicht Liebe. Versteht ihr? Liebe ist knallhart die Wahrheit sagen. Herr, reicht es, wenn ich 7-mal am Tag vergebe? 7-mal, 70-mal, mindestens, das Minimum, das unterste Level. Herr, ich spüre, dass ich die anderen Jünger anfange zu lieben. Liebe deine Feinde. Hä? Immer eins obendrauf. Immer wenn einer dachte, er ist cool und klug und weiß, der Jüngling kommt zu Jesus. Was muss ich tun? Jesus sagt, halte das Gesetz. Dann hat der Rotzlöffel noch den Mut und sagt, habe ich von klein auf gemacht. Wenn das gestimmt hätte, hat Jesus gesagt, gut, dann kann ich wieder zurück in den Himmel, dann musst du ans Kreuz. Weil dann brauche ich ja nicht sterben. Wenn einer das Gesetz gehalten hat und es geschafft hat, die Bibel sagt, aber keiner hat das Gesetz gehalten. Der war aber mega cool. Er ging zu Jesus und so, Leute, findest du auch heute. Oh Herr, ich bin so stolz auf meine Demut. Es fühlt sich so gut an, die Party mit mir selbst. Danke, dass ich noch nicht so bin wie die und die. Vor einem Lobpreis, ich habe dich so schön angebetet. Ich habe zwar alle beobachtet, aber ich war total in der Anbetung. Freut ihr euch noch? Amen, Halleluja. Freut euch zu jeder Zeit, ist eine Entscheidung. Amen. Philipper 4, Vers 4. Freut euch Tag für Tag. Und jetzt passt auf. Tag für Tag. Wann ist Tag für Tag? Immer. Sonntagmorgens 11 bis 13 Uhr. Immer. Jawohl, super. Freue dich jeden Tag. Und jetzt kommt das Einfachste des Einfachen, was manche nicht verstehen wollen, weil es zu einfach ist. Dass ihr zum Herrn gehört. Amen. Hast du ein Amen? Das ist die einfachste Freude, die du haben kannst. Dass du zum Herrn gehörst, dass du errettet bist. Dass dein Name im Buch des Lebens steht. Die Jünger kamen begeistert zu Jesus und sagten, Jesus, Jesus, die Dämonen sind uns untertan. Wow, das macht voll Spaß. Bugidibu, bugidibu. Weg sind sie im Nu. Und Jesus sagt, freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind. Freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Amen. Nicht der Teufel ist das Maß der Dinge, sondern dass die Errettung ist das Maß der Dinge. Amen. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Sag deiner Seele, wenn sie morgen früh keinen Bock hat aufzustehen, Seele, aufstehen. Lobe den Herrn und freue dich und preise ihn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Loben zieht nach oben, danken schützt vor. Danke, Amen, Halleluja. Wer macht es? Das macht mein Pastor für mich, den rufe ich morgen um 5:30 an. Thomas, kannst du mal für mich beten, mir geht's nicht gut. Nein, das werde ich nicht. It's your job. Amen. Und das Gute ist, wenn du selber gelernt hast, dir eine Spritze zu geben, da kannst du dir gleich geben, so eine Glaubensspritze, brauchst du nicht warten, bis Schwester Thomas kommt. Ich habe nämlich auch gar nicht immer Zeit und nicht genügend Spritzen. Amen. Aber du kannst dir selber impfen und sagen, Halleluja, ich lobe jetzt den Herrn. Und du merkst so, wie schnell das weggeht. Wie schnell Trübsal und Depression weggeht. Amen. Unkraut muss man rausreißen, wenn es gerade anfängt zu wachsen, sonst wird es immer größer. Warte nicht lange mit Bitterkeit oder Traurigkeit oder Enttäuschung. Entscheide dich, den Herrn zu loben. Amen. Um das dir bewusst zu machen, du musst dir bewusst machen, dass du dem Herrn gehörst. Es gibt 8 Milliarden Menschen, bald. Rechne da mal runter, was Christen übrig bleiben. Und dann rechne es bei den Christen runter, die wirklich wiedergeboren sind. Dann rechne es bei den Wiedergeborenen runter, die wirklich geisterfüllt sind. Und dann rechne es bei den wiedergeborenen Christen runter, die geisterfüllt sind, die auch noch Jesus lieben. Da kommst du auf eine ganz kleine Zahl. Die meisten sind gefangen in Religion. Sie kommen aus der Religion der Sünde in der Welt raus in die Religion der Christenheit. Du musst, du musst, du musst, du darfst, du musst. Der Herr sieht alles. Kleine Sünden bestraft er sofort. Und all diesen Mist. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Das hört sich so demütig an, wisst ihr? Aber es hat doch mit dem Geist nichts zu tun. Stimmt es? Wenn du von Neuem geboren bist, davon gehe ich aus heute Morgen, dass alle, die hier sind, ich kenne euch mittlerweile alle, dass ihr von Neuem geboren seid. Amen. Amen. Ihr habt den Geist der Wahrheit in euch. Und er ist es, der euch führt, immer diese Etappen, die ihr braucht, um im Glauben zu wachsen. Wisst ihr, manchmal denken wir, dass Menschen in unser Leben kommen, mit denen wir Streit haben, mit denen wir Kämpfe haben, dass Gott es zulässt oder dass der Teufel die schickt oder irgendwas. Wisst ihr, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt, ist eine Herausforderung für dich. Und zwar, damit du es überwindest und siegreich daraus hervorgehst. Ich habe euch schon mal gesagt, ihr seid wie ein Diamant. Ein Rohdiamant, den man aus der Erde holt, hat schon einen gewissen Wert. Aber kostbar, kostbar und einzigartig wird er erst durch Schleifen. Und es gibt Menschen, die schleifen einen Diamanten und andere polieren ihn. Wir wollen alle poliert werden. Aber vor dem Polierprozess ist der Schleifprozess. Und das will keiner von uns. Wir schreien, wir schlagen um uns, wir werden rebellisch und warum passiert es mir schon wieder und immer ich? Und er sagt, bleib doch mal ganz gechillt. Ich weiß jetzt, was gechillt heißt. Sammy hat es mir erklärt. Früher hat man gesagt, bleib mal ganz ruhig. Und dann lässt du die Schleifprozesse zu. Und Gott weiß, was er tut. Und nach jeder Kante, nach jedem Schliff, bricht sich das Licht in einer neueren Helligkeit in dir. Wisst ihr, ein weiser Mensch hat mal gesagt, die Früchte wachsen nur im Tal. Wir wollen auch alle auf dem Gipfel des Erfolges sein. Aber die Früchte wachsen im Tal. Ich habe mehr Veränderung erfahren und mehr Frucht erlebt im Sinne von, wo mich der Herr verändert hat, wo ich im Tal der Tränen war. Nicht auf dem Gipfel des Erfolges. Glaubt ihr das? Manchmal muss ich nach einer Predigt oder nach einem Dienst wo mehr beten wie davor, weil ich merke, mein Herz. Euer Herz nicht, euer Herz ist perfekt. Meins ist noch eine Baustelle. Mein Herz sagt vor jeder Prüfung, oh Gott, ob ich das schaffe? Oh, habe ich genug gelernt? Habe ich genug? Oh, vor der Predigt, oh, wie viele Leute sind denn da? Oh. Ja? War die Predigt super oder die Prüfung war klasse, sagt mein Herz. Ein Alter, habe ich doch gleich gewusst. Doch gewusst, du hast es drauf. Stimmt's? Müsst ihr aufpassen. Das ist ein Fallstrick. Unser Herzelein, schnell begeistert. Muss unter die Obhut des Wortes Gottes. Amen. Halleluja. Freue dich. Halleluja. Freut euch. Ist es gut? Nächster Vers. Kolosser 1, 11. Erstmal. Kolosser 1, 11 und 12. Halleluja. Und seine göttliche Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr erfahrt seine göttliche Kraft. Erfahrt ihr alle? Damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt, wie viel Herausforderungen da drin auch sind. Aber wenn ihr merkt, dass die Herausforderungen euch gegeben sind als Schleifprozess, werdet ihr anfangen, dankbar dafür zu werden, wenn ihr auch den Prozess nicht wirklich versteht. Aber ihr lehnt den Prozess nicht mehr ab. Ich habe mal ein Bild gesehen, wo Leute, da saß Jesus auf dem Stuhl und eine ganze Schlange Leute kamen und Jesus stellte denen Fragen. Erst da war es von Weitem, dann von Nahem. Ich habe von Weitem nicht gehört, was Jesus fragt. Aber Jesus stellte jedem eine Glaubensfrage. Und je nachdem, wie die Leute antworten, hat Jesus gesagt, okay, weiter auf die nächste Stufe. Und zu anderen hat er gesagt, bitte stell dich hinten wieder an. Haben es nicht verstanden. Und dann habe ich gemerkt, wie oft ich mich in meinem Leben hinten wieder anstellen musste, weil ich die Prüfung nicht bestanden habe. Wisst ihr, in der Welt, wenn man eine Prüfung nicht besteht, ob das der Führerschein ist oder die Gesellenprüfung, dann musst du noch mal lernen. Wir denken, das ist schlecht. Wir sind zornig, wir sind bockig, wir regen uns drüber auf. Aber es ist gut. Möchtest du, dass da draußen Leute rumfahren, die durch die Führerscheinprüfung gefallen sind? Ich lieber nicht. Möchtest du, dass Pastoren und geistliche Leiter dienen, die nicht gefüllt sind mit der Liebe Gottes? Ich möchte es nicht. Amen. Da habe ich mal ein Bild gesehen, wo der Herr mich fragte, Thomas, was für ein Kindermädchen würdest du wollen für Vanessa? Da war Vanessa noch klein. Willst du eine junge Studentin, die klingelt und sagt, ah, ich möchte gern den Job haben als Kindermädchen. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich liebe Kinder. Und dann nächsten Tag stellt sich die Frau Rottemeier von Heidi vor. Guten Tag, ich habe die Ausbildung 1, 2, 3, 4 für Kinder. Ich kenne mich aus. Möchte gern nach ihrem Kind schauen. Für was entscheidest du dich? Wahrscheinlich für die Studentin, oder? Weil du denkst, ich möchte eigentlich, dass Vanessa geliebt ist und nicht gezüchtigt wird. Glaubt ihr, Gott ist dümmer als wir? Dass er Zuchtmeistern die Gemeinden schickt oder da draußen zu den Verlorenen, die denen sagen, dass sie Sünder sind, das wissen die selber. Das wissen die am allerbesten. Die brauchen die Botschaft der Erlösung. Weißt du, und freudige Christen, die strahlen etwas ganz anderes aus wie so Zitronenchristen. Das ist nicht schön. Ich weiß noch, wie ich frisch bekehrt war. Ich war voller Feuer. Ich hatte keine Weisheit und keine Erkenntnis. Das Wort kannte ich auch nicht. Ich wollte in die Hölle und den Teufel bekehren. Dann haben die im Hauskreis Angst gekriegt. Das kannst du nicht machen. Sag ich, doch, ich habe keine Angst vor dem Typ. Ich gehe da runter, ich rede mit dem. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass der verloren ist und dass da keine Lösung gibt. Ich war voller Feuer. Und so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in dieser schönen Gruppe, da war so ein älterer Mann, so um die 70 damals, da sagt er zu mir, sei du mal 30 Jahre gläubig, Thomas. Dann wirst du auch nicht mehr vom Teufel sprechen. Sprich nicht vom Teufel, sonst komm da. Der Feind, der Feind, der Feind. Und vor 2 Wochen ist ein Pastor gestorben. Der hat die Woche davor noch gegen den Teufel gepredigt. Da hat er dem das Leben genommen. Und der erste Vers, der in meinem Herz brannte, war Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Mein, keine Armee ist dumm und nimmt dann 15-Jährigen, drückt ihm ein Maschinengewehr in die Hand und sagt, lauf mal darüber, das sind die. Das wird nichts. Auch wenn der gut zielen kann und auch vielleicht treffen. Aber wenn der nicht wartet auf die Signale des Herrn und sich einreiht in die Armee, ein Rambo hat noch keinen Krieg gewonnen. Das erzählt uns Hollywood. Ja? Aber das ist nicht so in der Realität. Auch im Geist ist das nicht so. Es gibt keine geistlichen Rambos. Sondern es gibt nur Teams, die zusammenarbeiten, die fließen. Amen. Und das ist so gut. Und da will Gott, dass wir in der Freude sind und nicht zu Trübsal blasen. Wow, dass ihr ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund. Ihr habt wirklich allen Grund. Schmal dir das an. Wenn du nochmal kommst, ich bin heute nicht gut drauf. Aber überleg's dir. Ja? Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken, dass ihr einmal mit allen anderen Christen bei ihm sein dürft, in seinem Reich des Lichts. Also wenn das nicht genug Grund ist zur Freude, deswegen habe ich heute Morgen Hoffnung genommen, weil da kommt's viel besser rüber. Wir haben allen Grund, Gott zu danken. Sag mal allen Grund.
Allen Grund.
Seele, du hast allen Grund. Herzlein, du hast allen Grund, Gott zu danken. Ist das nicht der Hammer? Wir können auch morgens aufstehen und uns mit den Bildzeitungen beschäftigen und mit den Nachrichten. Ich wundere mich, als was da steht. Känguru im Highway in Australien überfahren. Das ist deutsche Nachricht. Das interessiert mich genauso, wenn in China ein Sack Reis umfällt. Gar nicht. Das sind Nachrichten. Und nur negativ. Da steht nicht, Känguru hat Oma über die Straße geholfen. Wird mich vielleicht noch wundern und freuen. Wow, Kängurus, sind die lieb. Dong, dong. Aber das ist doch eine Oberhammer-Bibelstelle. Wir haben allen Grund. Und da ist die Frage, bist du überzeugt davon? Ich komme später noch zur Offenbarung, da zeige ich euch nochmal was, was noch hammermäßiger ist als das. Ja, das ist jetzt mal der Kuchen, nachher gibt's die Sahne. Römer 12, Vers 8. Auch da eine interessante Bibelstelle. Römer 12, Vers 8. Wer andere ermutigen kann, trifft heute Morgen auf keinen zu, weil wir alle mit uns selber so beschäftigt sind, dass wir nicht dazu kommen, andere zu ermutigen. Wir kämpfen mit uns selbst. Doch, wir sind so, oder? Wir können andere ermutigen. Denn nutze diese Gabe. Hast du die Gabe? Amen, ja. Du kannst anderen Mut machen, du kannst sagen, hey, ich bin errettet, ich habe Jesus kennengelernt. Der hat mich rausgeholt aus der Sünde, aus der Macht des Nikotins, des Alkohols, der Drogen und der Sünde X und Y. Das ist Freude, sagen die Leute, echt jetzt, gibt's sowas? Boah, Hammer, Amen. Ja, wer beauftragt ist, die Armen zu versorgen, soll das gerecht und unparteiisch tun und nicht denen nur helfen, die du liebst. Vielleicht schickt dich Gott auch mal bei Leuten vorbei, die dir nicht so liegen. Auch das ist ein Schleifprozess für deinen Diamanten. Amen. Oh, ihr sagt schon Amen. Das wird ja langsam. wer eine Gemeinde zu leiden hat, der setze sich ganz für sie ein. Hm. Machen wir, oder? Alle zusammen, nicht nur ich alleine. Wer Kranke und Alte zu pflegen hat, der soll es gerne tun. Bei Luther steht, er soll es mit Freude tun. Also, ihr seht schon wieder, wenn wir was für den Herrn tun, sollen wir das mit Freude tun. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, was ich mit Freude tue, macht viel mehr Spaß wie mit Bitterkeit. Willkommen im Club. Glaubt ihr das? Wenn Freude dabei ist, macht es Spaß. Da fragst du nicht, wem du geholfen hast, dass du jetzt dreimal Ja kriegst. Ja, wir hatten hier schon Leute, die haben die Toilette geputzt oder andere Dienste gemacht. Und da kommen sie raus, wenn sie fertig sind, dann stehen sie vor mich wie so ein Honigkuchen. Ich weiß, was die wollen. Du bist der Größte, der Tollste. Wow, keiner putzt Toiletten so wie du. Komm, wir singen nachher ein Lied. Keiner putzt wie du. Niemand sonst. Nee, na, lass mal gut sein. Wenn du es nicht für den Herrn machst, lass es doch. Musst mir nicht gefallen. Gefällt's mir jetzt schon. Musst mich nicht beeindrucken. Hast mich schon beeindruckt. Amen. Oh, Wahrheit ist so eine Sache, gell? Letztes Jahr habt ihr euch entschieden, dass ihr die ganze Wahrheit wollt. Ich hab's nicht vergessen. Das brennt, aber ist gut. Salz war das erste Desinfektionsmittel der Welt. Das brennt in der Wunde, aber es brennt auch die Bakterien raus. Auch die geistigen Bakterien. Amen. Also wir sollen die Dinge gerne tun. Ich möchte euch ein paar Bibelstelle geben. Römer 14, 17. Auch die Bibelstelle kennt ihr wahrscheinlich alle. Wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr ums Essen und Trinken. Geht nicht ums Essen und Trinken, obwohl das gut ist, das gehört dazu. Aber der Kern ist nicht Essen und Trinken. Es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Aha. Was nützt es, wenn ich dich nachher zum Essen einlade und bezahle dir das ganze Essen und wenn du rausgehst, sag ich, Mann, hast du zugenommen, ist ganz schön eine fette Kuh geworden. Was nützt dir das Essen davor? Nix. Weil das, was ich gesagt habe, dich so verletzt, dass du sagst, der kann nächstes Mal alleine essen. Ich auf seine Einladung. Ist das wahr? Ja. Wisst ihr, wie schnell wir mit Worten etwas kaputt machen, was lange dauert zum Aufbauen? Manchmal dauert es dem Heiligen Geist Monate, Jahre, bis er jemand hier reinführt. Und wir haben heute Morgen gehört, er will. Und dann haben wir hier irgendjemand, der lässt einen dummen Spruch für die Person, die reinkam. Die Arbeit des Heiligen Geistes ist innerhalb von Sekunden zerstört. Wisst ihr, ich war Autoverkäufer im Autohaus, das wisst ihr. Und mein Chef hat zu mir gesagt, den Satz habe ich nie vergessen, das war so prophetisch. Dann hat er zu mir gesagt, Thomas, wir geben Tausende von Euros jeden Monat aus für Werbung. Und wenn die Kunden kommen und wenn es mittags ist und mittags um 12, Punkt 12 kommen immer die Rentner, gerade wenn mein Essen in der Mikrowelle ist. Immer Punkt 12 kommen die Rentner, wollen ein Prospekt, kaufen aber nichts und dann gehen sie wieder. Aber von den 10, die kommen, ist einer dabei, der wirklich kaufen will. Ja, welcher ist denn das jetzt? Weiß ich nicht. Versteht ihr? Ich muss alle 10 gleich behandeln, um den einen zu finden. Im Reich Gottes ist es dasselbe. Und dann hat mein Verkaufsleiter gesagt, Thomas, für den ersten Eindruck, hör gut zu, gibt es keine zweite Chance. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Wenn hier jemand reinkommt und irgendjemand von hier benimmt sich blöd oder falsch oder komisch oder was auch immer, die Person kommt nicht mehr. Die sagt, was sind das für welche? Ist das wahr? Merkt ihr, wie wichtig es ist, dass wir gut und richtig miteinander umgehen? Und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Ich zeige euch jetzt 3 Bibelstellen, wo der Heilige Geist mit drin steht, wo es um das Thema geht. Das ist die erste Stelle. Der Heilige Geist ist dir gegeben als dein Parakletos, dein Tröster, dein Fürsprecher. Er verwendet sich für dich in unaussprechlichen Seufzern, wenn du in Sprachen betest. Mit anderen Worten, er betet genau das, was göttlich ist. Du kannst in Sprachengebet nicht sündigen, ist unmöglich. Ich habe schon Predigen gehört, ja, da redet der Teufel auch so. Ein Quatsch. Wenn du in Sprachen betest, wenn du die echte Geistessprache hast, betest du genau das, was Gott will. Ich gucke nicht den Andi und die Christina an und sage, oh, das wird Zeit, dass die sich scheiden lassen. Die kommen ja gar nicht miteinander aus. Und dann bete ich, oh, Herr, mach, dass sie sich scheiden lassen. So beten manche. Ich habe schon eine Frau, die ist rum und hat den Leuten erlaubt, sich scheiden zu lassen. Sag ich, hast du schon mal ins Wort Gottes geschaut? Was erzählst du von Mist den Leuten? Und vielleicht denke ich, die zwei müssen sich scheiden lassen. Und dann sagt der Herr, bet in Sprachen. Und ich bete dann in Sprachen. Herr, segne ihre, ne? Ich verstehe es ja nicht, aber ich übersetze jetzt mal. Herr, segne ihre Ehe. Heil, mach ihr hartes Herz weich. Führ sie wieder zusammen. Mach sie eins. Lass sie blühen. Gieß neues Wasser rein, dass wieder alles aufblüht. Lass sie Früchte haben und so weiter. Ich bete was, vielleicht was ganz anderes, wie das, was ich gerne beten würde. Warum? Weil ich Gottes Willen bete. Und der Heilige Geist ist mit dir, nicht gegen dich. Amen. Er ist absolut und er ist auch der, der dir sagt, hey, entschuldige dich. Habe ich vorhin gesagt. Lieber einmal Mund zu, bevor du dich dreimal entschuldigen musst. Ist der einfachere Weg. Und du wirst nicht drumherum kommen. Ich habe es in meinem Leben gelernt. Wenn du Fehler baust, Menschen beleidigst, irgendwas Falsches machst, sagt der Heilige Geist, geh hin, entschuldige dich. Führt kein Weg drumherum. Er hat mir zu mir noch nie gesagt, Thomas, du bist so knuffig. Ich hab dich so lieb. Bei dir drücke ich noch ein Auge zu. Aber die Bärbel, die muss. Nee, macht er nicht. Es gilt für alle dasselbe. Amen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich entschuldigen muss, zerbricht was in meinem Herzen. Nicht bei dem anderen. Ich denke, der muss sich entschuldigen. Nein, in meinem Herzen. Amen. Halleluja. Also, es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Und dann ist Freude vom Heiligen Geist und Frieden in unserem Herzen. Wenn wir uns richtig verhalten, ist Freude und Frieden in unserem Herzen. Amen. Ist das eine tolle Verheißung? Absolut. Ich bin absolut dafür. Okay, Galater 5, 22. Lies, was hier steht. Die zweite Stelle mit dem Heiligen Geist. Dagegen, gegen die nicht richtigen Dinge, gegen die falschen Dinge, bringt der Heilige Geist Gottes in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, was hervor? Nur Bitterkeit, Neid und Eifersucht. Nee, was bringt dann hervor? Nur Gutes. Also wenn du jetzt mit Bitterkeit, Neid und Eifersucht Menschen begegnest, ist der Heilige Geist nicht mit dir. Ganz bestimmt nicht. Sondern er bringt Gutes hervor. Und zwar was? Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Wer möchte das nicht? Wer will einen Freund haben, der so drauf ist? Wer möchte eine Schwiegermutter, die so drauf ist? Wer möchte einen Arbeitgeber haben, der so drauf ist? Ich schon. Ja? Fangen wir bei uns selber an. Was wir sehen, werden wir enden. Amen. Mit dem Maß, wie wir messen, werden wir wieder gemessen werden. Wenn wir Liebe investieren, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, hey, dann funktioniert es. Ich habe ein Jahr lang Nachtschicht gearbeitet, vor vielen Jahren. Jeden Morgen bin ich um 5:30, 6:30, je nachdem, bin ich in die Bäckerei, ins Nebenzimmer rein und konnte ich Brötchen kaufen. Da war noch nicht geöffnet. Und die Tante war immer krantig. Und jeden Morgen habe ich gedacht, die Olle, die ist so krantig, Mann, ey. Die geht mir auf die Nerven. Ich bin doch der Kunde, nicht die. Dann bin ich so am Auto heimfahren und voller am Bruddeln und am mich aufregen, sagt der Heilige Geist zu mir, schenk ihr doch mal ein Lächeln morgen früh. Wer spricht denn da? Hä? Hat mir gar nicht gepasst. Aber es hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann die ganze Nacht hat's mich beschäftigt. Und morgens dachte ich, jetzt probiere ich's mal aus. Da bin ich dahin, ding dong, sie macht die Tür auf. Ich so, guten Morgen, wie geht's uns denn? Und sie so, guten Morgen. Und dann so ganz, wie so ein Clown, so ging die Backen hoch. Und habe ich das weiterhin praktiziert, habe ich gemerkt, wow, die wird immer freundlicher. Zum Schluss, wenn ich kam, die, hey, morgen Thomas, ding dong, musste ich gar nichts mehr machen. Habe ich gemerkt, hey, wisst ihr, wer ich war auf der A6? Kommt ihnen ein Falschfahrer entgegen. Und ich saß da drin und hab gesagt, einer, Hunderte. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich falsch fahre. Leute, das ist eines der Hauptaufgaben vom Heiligen Geist, uns zu überführen, nicht die anderen. Die anderen auch, aber nicht für uns. Heiliger Geist, sag mal dem Bruder so und so, dass er freundlicher zu mir ist. Sagt er, komm mit, ich weiß, wo der gerade ist, guck mal um die Ecke. Und da hängt so ein Teil an der Wand, ganz flach, aus Glas, mit einer schwarzen Folie hinten dran. Und wenn du ums Eck guckst, dann siehst du ihn. Wow, oh, Halleluja. 2. Korinther 7, Vers 4. Ich vertraue euch in jeder Beziehung und bin sogar stolz auf euch, sagt Paulus. Trotz aller Schwierigkeiten. Wow, welch ein Satz. Trotz aller Schwierigkeiten. Ich meine, das trifft uns heute in Heidelberg nicht. Wir haben nie Schwierigkeiten. Unser Leben ist ganz smooth. Ja, das ist immer so. Flutschseife, da wir rutschen immer durch. Ja, wir haben nie Probleme, nie Stress. Keiner nervt uns, keiner ärgert uns. Wir sind so total unter der Glasglocke, singen den ganzen Tag nur Halleluja. Ja. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet und meine Freude ist unbeschreiblich groß. So, wenn wir jetzt den Satz hätten schreiben müssen, diesen Vers, wir hätten den wahrscheinlich anders geschrieben. Wir hätten nicht geschrieben, trotz aller Schwierigkeiten, wir hätten geschrieben, weil oder wegen aller Schwierigkeiten bin ich gerade nicht getröstet, sondern bockig und zwar richtig. Und meine Freude war zuvor noch unbeschreiblich groß. Vielleicht irgendwann danach wieder. Aber gerade bin ich bockig. Schon mal erlebt. Aber er sagt, ich vertraue euch. Ich glaube, das ist auch etwas, was der Heilige Geist in Jesus dir heute Morgen sagt. Ich vertraue dir. Jesus, vertraue dir. Wisst ihr, dass das ein Bonus ist? Gott glaubt an dich. Jesus, vertraue dir. Jesus vertraut dir, dass selbst wenn du falsch reagierst, vertraut er dir immer noch. Weil er weiß, dass sein Geist in dir stärker ist und dich überführen wird. Amen. Amen. Wisst ihr, es gibt so ein schönes Lied, das heißt immer vorwärts, Stück für Stück, nie mehr zurück. Oder so ähnlich. Ich glaube, dass ich heute, jetzt 2020, mehr Glauben habe wie jemals zuvor. Du auch? Ich glaube, dass ich heute geschliffener, gewaschener, veränderter bin als jemals zuvor. Ich möchte nicht zurück. Ich möchte weiter vorwärts gehen. Und vielleicht sind heute manche äußerlichen Umstände vielleicht schlechter wie vor 20 Jahren. Mag sein. Aber ich möchte nicht tauschen. Für kein Geld der Welt. Ich möchte keinen Diamant, der aus der Erde kommt, wenn ich einen geschliffenen haben kann. Versteht ihr? Das ist ein Einzelstück. Das hat einen Wert. Und ich habe mir neulich so eine Sendung angeguckt über so Diamantschleifer. Jeder Diamantschleifer auf dieser Welt hat seine eigene Handschrift, wisst ihr das? Experten sagen dir genau, wer den geschliffen hat. Ich sage dir auch, wenn der Teufel dich anschaut, der weiß auch, wer dich geschliffen hat. Der weiß sogar, wem du gehörst. Glaubt ihr das? Du bist ein kostbarer Diamant in der Hand Gottes. Deinen Wert ist nicht abhängig von der Welt. Dein Wert ist nicht abhängig von deiner Ausbildung. Ein Diamant muss nicht zur Schule gehen. Der ist wertvoll in sich. Amen. Ich habe letzten Herbst mit einem Evangelisten gesprochen, der total down war und dem ging's nicht gut. Hab's schon mal erzählt. Und kurz davor hatte ich gucke gerne D-Max, die Goldgräber in Australien und so. Ja, ich liebe das. Und dann habe ich mal zugeguckt, habe gedacht, guck dir das an. Wie viel Tonnen Erde die bewegen müssen, um so einen kleinen Nugget zu finden. Oder wie oft die da graben und durch die Walachei wandern, bis sie so bis so ein Nugget finden. Und dann sagt Gott zu mir, weißt du, dass das auch mein Job ist in dieser Welt? Ich bewege Millionen von Dreck in dieser Welt, um das Goldnugget zu finden. Stimmt es? Was hat Gott alles in unserem Leben gemacht, um uns zu finden? Welche Menschen hat er bewegt? Welche Finanzen hat er investiert, um dich zu finden? Ist das wahr? Oder hast du dich aus Zufall errettet? Oh, ich lief da gerade vorbei, dachte, kann nicht schaden. Da habe ich noch nie einen getroffen. Es hat unser Herz überführt. Und da habe ich verstanden, was Gott für eine Arbeit macht, um Menschen zu finden. Ist das wahr? Um diesen einen Nugget. Und du siehst, wie die Spitzen und die Fliegen da rum und so. Und ich sag immer zu Bärbel, Australien ist nicht mein Kontinent. Alles rot, dreckig, furztrocken und überall Fliegen, ja. Und dann finden die das Ding und dann hüpfen die rum, machen den Indianertanz, weil sie so ein Stückchen Gold gefunden haben. Er sagt, wow, so muss es im Papa gehen. Steht sogar im Wort, der ganze Himmel freut sich, wenn einer zur Errettung kommt. Ist das wahr? Wenn ein Sünder gerettet wird, freut sich der ganze Himmel. Oder ich gucke gern die Sendung Vermisst. Julia Leischig. Ich liebe diese Frau. Wenn sie dann den Vermissten gefunden hat, willst du ihn sehen? Da könnte ich immer so in die Fernseher reinhauen. Das regt mich so auf. Ja, pilgert durch die ganze Welt und dann die Frage, willst du ihn sehen? Nein! Hinweg mit ihm! Muss halt für die Sendung so sein. Aber ich denke oft, wo die überall rumrennen, die pilgert durch die ganze Welt, hat manchmal nur eine uralte Adresse. Und was die für einen Aufwand betreibt, um diesen Menschen zu finden. Ist das wahr? Und dann ist es Vater und Tochter. Vater ist 80, Tochter 50. Haben sich noch nie gesehen. Und dann fallen die sich um die Arme und weinen und erkennen ihre Gesichtszüge und oh, du hast ja meinen Mund und habt ihr schon mal gesehen? Was glaubt ihr, wie es dem Papa im Himmel geht? Wenn der dich findet und du endlich sein Kind bist, dem geht's genauso. Er liebt dich, er wow, boop. Merkt ihr was in eurem Geist? Freude, Freude eurer Errettung. Amen. Ich vertraue euch in jeder Beziehung, bin sogar stolz auf euch. Trotz aller Schwierigkeiten bin ich getröstet. Und meine Freude ist unbeschreiblich groß, sagt er. Trotz allen Schwierigkeiten ist meine Freude unbegreiflich groß, weil er weiß, was er mitnimmt in die Ewigkeit, was ich euch immer sage. Dein Ferrari, dein Haus, dein Auto, dein Boot bleibt alles hier. Ist alles Holz, Heu und Stroh, es wird verbrennen. Das Einzige, was du mitnimmst in die Ewigkeit, sind Seelen, Menschen, Geschwister, die mit dir in die Ewigkeit gehen. Und du wirst in der Ewigkeit Leute treffen, die sagen, hey, weil du gespendet hast, kam der Evangelist zu uns. Weil du zu Hause nachts gebetet hast in Sprachen, bin ich heute hier. Wir wissen nicht, was wir alles tun für den Herrn, wo nicht jetzt sofort das Dankeschreiben kommt. Aber wir wissen, wir haben einen Schatz und einen Lohn im Himmel. Amen. Halleluja. Und das ist viel mehr wert. Es bleibt in Ewigkeit. Ist auch deine Freude unbeschreiblich groß? Oder sagst du wieder, Thomas, du kennst mein Leben nicht. Manchmal ist es vielleicht auch besser für mich. Aber wisst ihr, wenn du sagen kannst, trotz aller Schwierigkeiten, dann hast du das Leben eines wirklichen Gläubigen. Versteht ihr? Und ein Gläubiger ist der, der an das Richtige glaubt. Nämlich ans Evangelium, an Jesus. Wisst ihr, die ganze Welt glaubt. Die Moslems glauben, die Buddhisten glauben, die Hindus glauben. Amen. Auch die religiösen Christen glauben. Aber die Frage ist nicht, ob jemand glaubt. Jeder Arbeitnehmer glaubt. Es gibt niemanden, der nicht glaubt. Wenn du 4 Wochen arbeiten gehst und am Ende vom Monat Geld erwartest, dann ist das ein Glaubenssystem, oder? Du hast 4 Wochen gearbeitet, ohne einen Cent zu sehen. Auf Glauben hin. Es gibt niemanden, der nicht glaubt. Ist das wahr? Und das ist ein Glaubenssystem. Aber an was glauben die Leute? Glauben sie an das Richtige oder an das Falsche? Das ist auch für uns die Frage. Glauben wir an das Richtige oder an das Falsche? Glauben wir, dass Gott für uns ist und niemand wider uns sein kann? Der wichtigste Satz, den Gott mir jemals gegeben hat, ist, ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Und nicht ein Sünder, der ab und zu gerecht wird. So leben 99,9% der Christen. Die leben wie ein Sünder und sind ab und zu gerecht. An Weihnachten, an Ostern pilgern sie in die Kirche. Dann tun sie einmal im Jahr Beichten und dann meinen sie, alles ist gut. Ich bin die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Du auch? Kannst du es dem Teufel ganz frech ins Gesicht sagen? Mein Schuldschein hängt am Kreuz, komm, verpiss dich. Ich rede mit dem nicht freundlich. Amen. Das ist das, was uns ausmacht, wo wir wissen, wo wir hingehören. Halleluja. Amen. Wenn ein Amerikaner nach Deutschland kommt, und in den 50er, 60er Jahren war das vielleicht noch mehr wie heute, die trugen Blue Jeans, einen Cowboy, Western Hut aufgehabt, einen Kaugummi im Mund, weißt du? Ja, die waren ganz lässig. Cowboy Boots und Rock'n'Roll, ja? Da hast du nicht fragen müssen, wo kommst denn du her? Das war allen klar, wo der herkommt. Was hat er repräsentiert? Sein Land, seine Kultur, seine Religion, was auch immer, nenn es, wie du es willst. Manchmal musst du Christen suchen, wiedergeborene Christen. Die beten im Restaurant nicht, wir sind unsichtbar. Ich hatte vor ein paar Jahren ein Gespräch mit einem Mann Gottes, das sagte er zu mir, Thomas, wo sind die Christen? Bei uns in der Stadt gibt es 3 muslimische Arbeitgeber. Die haben so und so viel 100 Mitarbeiter. Die gehen zum Bürgermeister rein und sagen, wir bauen jetzt eine Moschee. Wie viel Fördergelder gibt es? Da kriegen die Fördergelder, dann machen die noch einen Jugendraum, gibt's noch mal extra Geld. Das Land Baden-Württemberg zahlt noch was dazu. Sagen die, hey, wenn du nicht mitziehst, dann machen wir die Firma zu, gehen in die nächste Stadt. Ah nee, Moment, halt, Arbeitsplätze, halt. Weißt du, die Christen siehst und hörst du nicht. Aber es wird sich ändern. Amen. Es wird sich ändern. Und ich glaube daran. Ich höre nicht auf zu glauben. Amen. Ich weiß, wo das Volk Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Die haben 400 Jahre gearbeitet ohne Lohn. Und die zogen aus mit dem ganzen Gold Ägyptens. Wisst ihr das? Gott hat gesagt, 400 Jahre Arbeit mit Zins und Zinseszins. Bitteschön, die Wägen vollladen. Und die waren an dem Punkt, wo sie gesagt haben, geht nur, wir wollen euch nicht, die Plagen waren genug. Geht mit eurem Gott, geht, flieht, haut ab. Weißt du, Petrus hat gefischt mit den Jüngern die ganze Nacht. Nichts kam bei rum. Und einem Fischer brauchst du nicht sagen, wie man fischt. Und Petrus war einer, das wäre wahrscheinlich so auf St. Pauli so ein Kneipenwirt in der heutigen Zeit. Der hat ein paar Bratzen, so Bratpfanne. Wenn Petrus dir eine gescheuert hat, dann hat die 12 geklingelt. Das waren Männer von der Straße, dass ihr das mal richtig seht. Die waren weder gebildet noch gelehrt. Es waren Typen von der Straße. Und Petrus wusste genau, wo es am See die Fische gibt. Er wusste, wo das Wasser am tiefsten steht. Er wusste, zu welcher Jahreszeit die Fische wo sind und wie groß die sind. Und er hat die ganze Nacht gefischt. Und er kommt zurück und die Netze waren leer. Und dann steht da Jesus. Was macht Jesus? Das, was die meisten Christen tun. Sie schalten auf Mitleid. Oh, Petrus, du armer, ganze Nacht gefischt. Oh, Gucci, Butzi. Oh, der Herr liebt dich trotzdem. An den Wassern zu Heidelberg saßen sie und weinten, weil sie nichts gefangen haben. Aber weißt du, da gibt's so einen Fischmarkt, Petrus. Du hast ja noch 2 Mark, geh rüber, kaufbar. War Jesus so?
Nein.
Überhaupt nicht. Der hat überhaupt nicht auf das Problem geschaut. Der hat gesagt, fahrt nochmal raus, werft die Netze aus. Petrus. Hey, Alter. Komm mal rüber. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, Jesus, weißt du? Sag du mir nicht, wie man Fische fängt. Mein Boot, mein Netz, mein See. Die ganze Nacht, verstehst du, ganze Nacht, wir sind alle müde jetzt, wir haben keinen Bock mehr. Wir haben die Schnauze voll vom Fischen heute. Und dann merkte Petrus, irgendwas ist anders. Weil mit Jesus ist immer alles anders. Irgendwas brannte in seinem Herzen. Und er ging einen Meter zurück, guckte Jesus an und sagt, okay, auf dein Wort hin. Merkt ihr was? Auf dein Wort hin. Und dann fuhren sie raus und die Netze waren so voll, dass die ganzen Kumpels aus der Fischerklicke alle kommen mussten, ihm helfen, die Netze zu ziehen. Und ich glaube, das wird passieren für die Gemeinde. Prophetisch. Glaubt ihr das? Dass Jesus an einem Tag kommt, wann auch immer das sein wird, und sagt, werft die Netze nochmal aus. Geht nochmal raus evangelisieren. Geht nochmal zu denselben Leuten, sagt ihnen nochmal. Aber Herr, ich habe schon 5 Mal geklingelt beim Nachbar. Ja, okay, auf dein Wort hin. Amen. Und dann wird sich die ganze Familie bekehren, die ganze Sippe und die halbe Straße. Und du weißt gar nicht mehr, wie dir geschieht. Du kannst... Amen. Das kommt. Jesus ist nicht schlechter geworden. Haben wir heute Morgen gehört. Schon ein paar Mal jetzt, oder? Er ist dasselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber weißt du, wir müssen Nennies werden, die die Menschen lieben. Nicht die die Menschen verachten. Die Gemeinde hat zu lange sich mit sich selbst beschäftigt. Und mit ihren Problemchen und mit ihren Meinungen. Ich saß mal in einer Gemeinde, das werde ich nie vergessen. War ich neu, habe mich da hingesetzt. Weiß nicht mehr, glaub's, war 2. Reihe oder 3. Kommt zu einer Oma, da war alles noch leer. Sagt die doch zu mir, sie sitzen auf meinem Stuhl. Ich sag, ich, wo steht es? Ich bin ja da damals, oh, da merke ich immer Halsschlagadern, spiel an, Ohre glühen, jetzt Thomas runterschalten. Sonst kriegt die Oma heiße Backen. Ich war echt kurz davor, der eine zu scheuern, die hat mich so provoziert, auch das war Schleifen. Weiß ich heute, damals nicht. Ich sag, wo steht es? Da bin ich immer lauter. Sie sitzen auf meinem Stuhl. Dann sage ich, wo steht das? Sagt sie zu mir, ich sitze hier jeden Sonntag. Und dann war kurz, wo ich merke, so der Wasserkessel macht gleich. Psch. Auf einmal sagt eine Stimme zu mir, steh auf, geh weg. Okay, auf dein Wort hin. Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben erlebt habe. 1000 Male. Da habe ich mich weggesetzt und habe ich so gespürt, wie so der Kampf zwischen Fleisch und Geist. Der Geist sagt, segne sie. Fleisch sagt, hasse. Der Geist sagt, guck nicht mehr hin. Das Fleisch sagt, da sitzt sie. Sie ist immer noch da. Der Geist sagt, mach die Augen zu, bet mich an. Das Fleisch sagt, schau rum, ob es jemand mitgekriegt hat. Das ist ja unverschämt. Such dir Bestätigung. Und der Geist sagt, such Bestätigung bei mir. Mach die Augen zu. Kennt ihr dieses Spielchen? Ich hoffe es für euch, weil sonst mache ich mir echt Sorgen. Amen. Ihr seid immer noch richtig. So, und die vorletzte Bibelstelle. Ihr seid richtig geduldig. Nehemia 8, Vers 10. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Nehemia 8, Vers 10. Ha. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Wow, das ist mein Gott. Amen. Der sagt nicht ein Brotkrume und teilt es noch. Ein Weizenkorn. Schneid's in der Mitte durch, Thomas. Teil's da ein. Der Tag ist lang. So ist Gott nicht. Der ist nicht geizig. Die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude, komm, lies mit, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft oder ist deine Stärke. Die Freude am Herrn macht dich stark, durch den Tag zu gehen. Selbst wenn du angegriffen wirst, kannst du wie Paulus sagen, ich habe Freude, ich bin stolz auf euch. Ich habe unaussprechliche Freude, weil ich weiß, der, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Und werden wir Schwierigkeiten haben und Herausforderungen? Ja. Jesus hat nicht gesagt, ihr bekehrt euch und dann ist euer Leben Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr schwebt immer so einen halben Meter um den Boden, macht om, oh, das habe ich noch nicht erlebt. Sondern, wow, das Leben ist herausfordernd. Aber lass den Mut nicht sinken, lass den Mut nicht sinken. Ermutige dich selber. Es gibt niemand, der ein größerer Ermutiger ist in deinem Leben als du selbst. Du kannst sagen, oh ja, das passiert immer mir. Das Leben ist x-mäßig. Oh, ich mag nimmer. Ich Maranatha. Herr, komme bald. Gestern wäre gut. Heute wäre ich auch noch. Morgen ist mir schon zu spät. Und du kannst so depressiv sein und betrübt und traurig. Und dann kannst du Menschen erzählen, ja, der Herr liebt dich. Halleluja. Bruder, bekehr dich. Dann geht's dir viel besser wie vorher. Wie geht's mir dann? Ja, so wie dir. Ja, ja, dann lassen wir's sein. Dann bleibe ich, wo ich bin. Oder du hast Freude und die Leute sagen, sage mal, warum bist du immer so freudig? Barbara, du hast es erlebt in der Arbeit, ich habe schon erlebt in meinen Arbeitsplätzen. Sagen Sie mal, warum sind Sie immer so freudig? Boah, ich schmeiß mir die größten Drogen rein. Natürlich nicht, sondern du sagst dann, die Tür ist offen fürs Evangelium. Du kannst sagen, wissen Sie, ich habe Jesus in meinem Herzen. Sagen die vielleicht schon wieder so ein religiöser Spinne. Nee, ich hab nichts von Religion gesagt. Ich sage, ich habe Jesus im Herzen. Fertig aus. Amen. Ich glaube, die Christenheit wird attraktiv. Wisst ihr, und die Bibel sagt das sogar. Wisst ihr, dass die Bibel spricht über die größte Evangelisation der Welt, wo wir gar nichts tun müssen? Kennt ihr das? Die Bibel sagt, wenn ihr Liebe untereinander habt, wird die Welt erkennen. Die Welt wird erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Wir können Stadion mieten für 1 Million am Tag. Wir können hier auf dem Acker ein Zelt aufbauen und alle rufen Halleluja. Wir können Buggedibu machen. Wisst ihr, das holt niemand hinterm Ofen vor. Auf die meisten Evangelisationen kommen eh nur Christen. Wisst ihr, was die Leute attraktiv finden? Wenn sie spüren, dass sie geliebt werden. Erwachsene sind erwachsene Kinder. Und Kinder spüren sofort, liebt die Tante mich oder nicht? Muss mal so ein Kleinkind. Zu manchen machen die so und bei anderen, geh doch zu der Tante, wir werden mal erben. Sei doch ganz lieb zur Tante, wir wollen doch erben. Oh, der Kleine will nicht zu der Erbtante. Was spürt der Kleine? Was ist das für ein Drachen? Wer hat ihn reingelassen? Kinder spüren das viel einfacher wie Erwachsene. Aber auch Erwachsene spüren. Du spürst auch relativ schnell, ob es jemand ehrlich mit dir meint oder ob der einen Hintergedanken hat. Stimmt's? Und Leute, glaubt mir, verloren in der Welt, eine Hure, ein Zöllner, ein Rocker, ein Drogensüchtiger, ein Alkoholkranker, der spürt, ob du sie liebst oder nicht. Ob du ein Evangelium verkaufst, ohne Geld, kann man auch verkaufen. Oh Pastor, ich habe heute 3 Leute bekehrt. Ist das nicht toll? Oh, du bist der Größte. Ich sag nicht von was, aber du bist... Das dauert eine Weile. Oder tun was aus dem Herzen. Lieben wir die Leute. Wisst ihr, Bekehrung ist nicht schwierig. Bekehrung ist nicht, Leute überzeugen von deinem Kopfwissen. Lass sie doch einfach Jesus spüren. Lass sie einfach Jesus spüren, was auch immer gerade dran ist. Frag doch, Heiliger Geist, was ist da dran? Der eine ist intellektuell, der will halt eine Geschichte hören, er erzählt sie ihm. Der andere will einfach nur in den Arm genommen werden. Der Nächste will nur auf den Arm genommen werden. Auch Lachen kann Leute befreien, wisst ihr das? Sagen, warum bist du immer so lustig? Ja, weil ich Jesus hab. Amen. Ja, ist das nicht wahr? Ey, das ist so einfach. So, die Freude am Herrn gibt dir Kraft, Vision, Ziel, bringt Ausdauer, lässt dich laufen und lässt dich nicht aufgeben. Ist das wahr? Die Freude am Herrn ist eine Power. Die ist eine Kraft. Amen. Wisst ihr, dass die andere Seite hat dieselbe Power. Aus einer anderen Motivation. Nicht aus Freude, sondern aus Hass. Aber die haben Power. Die laufen, die machen tun, die gehen. Ja. Warum? Weil das dieselbe Kraft im Herzen ist. Die eine Kraft ist gut, die andere ist schlecht. Es gibt Menschen, Mütter, die würden ihren Arm abhacken lassen, um ihr Baby zu retten. Ist das wahr? Die geben eine Niere, die geben, was sie können, um ihr Baby zu retten. Dann gibt's Leute, die sagen, ich bring den um. Der hat mich so beleidigt. Es kommt der Tag und ich steche ihn ab. Und das machen sie dann auch. Weil sie sich für was anderes entschieden haben. Aber dieselbe Kraft ist in ihrem Herzen. Hier zum Guten und hier zum Schlechten. Versteht ihr das? Wow, Halleluja. Und jetzt gibt's die Sahne. Seid ihr noch aufnahmefähig für die Sahne, für den Kuchen? Okay. Offenbarung 21. Ist die letzte Bibelstelle, aber das ist der Oberhammer. Ich lese die seit paar Wochen. Oh, und ich spüre so die Liebe des Vaters. Und es setzt mich so frei. Die Freude kommt. Offenbarung 21, ab Vers 1. Guck mal, was hier steht. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr. Wir sehen hier, was kommen wird. Jesus lässt uns nicht im Unklaren. Diese ganze Erde hier, das ganze Sonnensystem, alles wird vergehen. Es wird alles zusammengerollt wie eine Schriftrolle und verbrannt. Okay? Nichts bleibt. Also alles, was wir hier tun, was nicht vom Heiligen Geist ist, ist sinnlos. Ja? Muss mal durch Neubaugebiete fahren, was die Leute, Marmorsäulen und Kugeln und die Büsche vom Gärtner, die denken, die leben ewig. Das hat der Pharao auch gedacht. Aber wenn wir heute die Mumien anschauen, merken wir, das hat nicht geklappt. Okay? Also, nächster Vers. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Wow. Du wirst in einer goldenen Stadt wohnen. Wow. Kein Vorwerkvertreter mehr. Kein Staubsaugerverkäufer wirst du da entdecken. Amen. Du brauchst keine Klimaanlage. Du bist in einer goldenen Stadt, dann nutzt sich nichts ab, nichts wird schlecht. Du brauchst keinen Baumarkt für neuen Wasserhahnen. Das ist der Hammer. Glaubt ihr das? Einmal sind Bärbel und ich von Amerika zurückgeflogen mit dem Airbus von Bundeskanzler. Und einer war da von der Crew, der war mit mir auf der Englischschule. Dann habe ich zu dem gesagt, ey, können wir mal die Maschine angucken. Der Bundeskanzler war nicht an Bord. Dann sagt er, muss gucken. Sagte nichts den anderen, sagt, nachher, wenn die essen, hole ich euch, dann kriegen die nichts mit. Bärbel und ich durch die Maschine vom Bundeskanzler. Hammer. Wow, ein Riesenbett, Whirlpool, Dusche hier, Konferenzraum, Videoding. Bärbel und ich sind da durch, boah, alter Falter, ey, krass. Hab ich gesagt, können wir ein paar Fotos? Ja, nicht, mach kein Foto, das ist mein Job weg. Wir sind hier eigentlich gar nicht. Hab ich gesagt, wow. Dann sagte er, sie waren in Washington gestanden mit der Maschine und nebendran war die Air Force One. Kennt ihr die Air Force One? Vom amerikanischen Präsidenten? Da kannte er einen. Und er sagt, dann bin ich zu dem rüber, hey, komm mal, Mann. Sagt er, ja, nachher hole ich dich. Dann hat er die Air Force One angeguckt, sagt er, das war ein Rolls-Royce, die Air Force One. Das andere war ein Mercedes. Mercedes war schon top. Aber gegen Rolls-Royce keine Chance. Keine Chance. Sag, ich bin da durch und hab gedacht, boah, alter Vater, ist das ein Ding. Das ist ja nochmal um Welten größer, versteht ihr? Und dann haben sie gesagt, und dann habe ich da mit einem von der Crew gesprochen, da sagt er, du hast nicht die Air Force One, sondern die Boeing 747, was ja auch die Air Force One ist, vom Prinzen von Saudi-Arabien hast du noch nicht gesehen. Sagt er, alles da drin ist pures Gold. Jeder Türgriff, jeder Wasserhahn, pures, massives Gold. Im Flieger drin hängt an der Decke ein Kronjuwelenleuchter. Die sitzen ja auf dem Boden. So dicker Perserteppich. Sagte, die haben das Flugzeug verstärken müssen, dass der Kronjuwelenleuchter nicht runterkracht. Dann habe ich so gedacht, ist das nicht interessant? Bärbel nicht, boah, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Wenn der Prinz von Saudi-Arabien schon goldene Wasserhähne in einem Flieger hat, die vergehen. Das Ding wahnsinnig schwer ist dadurch. Braucht ja auch kein Mensch einen goldenen Wasserhahn. Aber wir werden in einer Stadt wohnen, wo alles aus Gold ist, Leute. Das wird der Hammer sein. Nächster Vers. Aber jetzt kommt noch viel Besseres als die goldene Stadt. Eine gewaltige Stimme hört dich vom Thron her rufen. Jetzt pass auf, was hier steht. Das ist einer der allerbesten Verse in der Bibel. Glaub mir das. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Kannst du dir das vorstellen? Der allmächtige Gott wird mit dir rumlaufen, sich mit dir unterhalten, dir die Hand geben, wie mit Adam im Paradies. Leute, das ist deine Bestimmung. Da gehst du hin. Und wenn du morgen früh nicht gut drauf bist, lies Offenbarung 21. Erzähl es nicht jedem, dass du mal in der goldenen Stadt wohnst. Ist nicht immer weise. Wisse alles, was du sagst, aber sag nicht alles, was du weißt. Verstehst du? Ist nicht so ganz, bei manchen Leuten ist es nicht gut, wenn man sagt, ich werde eines Tages in der goldenen Stadt wohnen. Sagen die, nee, ja, ist klar. Okay? Aber hier heißt es, Gott wird mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ist das nicht der Oberhammer? Im Himmel wird es nicht langweilig, glaub mir das. Und ich bin überzeugt, dass hier in dem Maß, wie du auf der Erde geschliffen wurdest, wie dein Diamant verändert wurde, in dem Maß wirst du einen Platz an der Krone Gottes haben. Seid ihr bei mir? In dem Maß, wie Gott dich hier auf der Erde verändern konnte, um zur höheren Position wirst du in der Ewigkeit haben. Wir werden zusammen mit Gott herrschen über Städte. Wir werden eine neue Erde haben. Es wird ein neues Universum sein. Gott wird diese Welt bevölkern. Diese neue Welt. Versteht ihr? Milliarden von Menschen sind da. Da werden abgetriebene Babys sein. Die haben noch nie das Evangelium gehört. Die wirst du auf den Schoß nehmen, bist Mama und Papa für sie, weil ihre Eltern verloren sind. Viele Leute, die im Himmel waren, sagen, ich habe kaum Menschen gesehen mit arabischer Kleidung, aber Unmengen arabische Babys. Da wirst du diesen Menschen dienen. Und in dem Maß, wie du auf der Erde gehorsam warst, wer im Kleinen treu war, wird Gott über Großes setzen. Nicht nur in dieser Welt, vor allem in der zukünftigen. Versteht ihr das? Ihr müsst euch das selber vom Heiligen Geist offenbaren lassen. Du wirst mit Gott zusammen wohnen. Es wird nicht so sein, der wird irgendwo im Palast sein, du hast keinen Zutritt. Er wird mitten unter den Menschen sein. Könnt ihr euch das ein bisschen mit unserem begrenzten Verstand irgendwie ein bisschen heute Morgen vorstellen? Das ist die Sahne. Mitten unter uns wird er sein. Jetzt machen wir noch schnell die anderen Verse. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für wie lange? Für immer vorbei. Halleluja. Merkt ihr den Unterschied? Leute, die in dieser Welt erfolgreich sind, wollen ewig leben. Die wollen nicht gehen. Leute, die Gott kennen, sagen, hey, jeder Tag früher, Halleluja. Paulus hat's gesagt, ich möchte lieber beim Herrn sein, aber um euretwillen bleibe ich noch. Mir geht's genauso. Ich möchte lieber beim Herrn sein, aber um euretwillen bleibe ich noch. Amen. Hast du auch die Gesinnung wie Jesus? Dass du sagst, Herr, auch wenn noch ein paar Tage kommen, wo Tränen sind, ich weine sie für dich. Nicht mehr für mich, für dich, Herr. Amen. Noch ein bisschen schleifen? Möchtest dein Diamant noch ein bisschen wertvoller machen? Gott poliert auch. Dann sieht man es erst richtig. Aber dann kommt wieder der Schleifprozess. Und es wird bis zum letzten Tag auf Erde sein. Nächster Vers. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Nächster Vers. Ich muss Gas geben. Und weiter sagte er, alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und das O. Alle Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Wirst nie wieder sterben. Unmöglich. Amen. Weiter. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort und ich bete, Vater, dass wir dieses Jahr tiefer und näher zu dir finden und durchbrechen in der Erkenntnis deiner selbst. Nicht in Religion. Vater, wir wollen keinen aufgeblähten Kopf mit Wissen. Wir wollen ein Herz, was brennt für dich, Jesus. Und danke, dass du das tust. Halleluja. Amen.